200 Jahre Aktienhandel an der Frankfurter Börse. Tauchen Sie ein mit uns in eine bewegte Vergangenheit. Über Innovationen, Spekulationen und Emotionen.
Herzlich willkommen zum Börse Frankfurt Podcast. Heute mit einem eher historischen, spannenden Thema, nämlich 200 Jahre Aktienhandel in Frankfurt. Denn in der Tat, 2020 jährt sich der Aktienhandel, also der Kauf und Verkauf von Unternehmensanteilen. Und aus diesem Anlass freue ich mich sehr, zusammen mit meinem Kollegen Max Ebner vom Besucherzentrum, dass wir hier zwei Gäste haben, die ausführlich über dieses Thema mit uns gleich sprechen können. Werner Plumpe und Ralf Banken, beides Professoren an der Goethe-Universität Frankfurt für Wirtschaftsgeschichte und Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Schön, dass Sie da sind.
Ja, wunderbar. Herzlichen Dank für die Einladung.
Danke auch.
Und mein Name ist Edda Vogt und mein Kollege, habe ich das richtige Glück, ich als Volkswirtin, dass ich einen Historiker als Kollegen habe und deswegen übergebe ich mal an dich, Max.
Ja, Edda, vielen Dank. Nochmal herzlich willkommen, Herr Banken, Herr Plumpe hier bei uns zu unserem Gespräch anlässlich 200 Jahre Aktienhandel in Frankfurt. 1820 wurde hier die erste Aktie gehandelt und das war die Aktie der Österreichischen Nationalbank aus Wien. Wie muss man sich das vorstellen, 1820 hier, der Finanzplatz Frankfurt? Wie sah der aus? Was muss man sich da für Bilder machen, wie es in Frankfurt zugegangen ist damals?
Gemütlich, glaube ich, vor allem. Es gibt eine Schilderung aus den 1850er Jahren, die sich wahrscheinlich nicht sehr groß unterscheidet von den 1820er Jahren. Und dort wird geschildert, dass sozusagen in dem Bankhaus überhaupt kein Kundenverkehr ist. Mit den Kunden hat man im Wesentlichen schriftlich verkehrt und wer dann sozusagen reinkam, auch für die Börse, waren eben die Börsenmakler, um Aufträge entgegenzunehmen und Dinge zu besprechen als solches. Also das ist eher ein ruhiges Geschäft gewesen und es ist eigentlich auch selten zuvor und danach lange Zeit ein Geschäft mit Aktien gewesen, sondern stärker mit Staatsanleihen, weil da die Frankfurter Börse hier in diesem Fall für Staatsanleihen nicht nur der sozusagen zentrale Börsenplatz für ganz Deutschland war, sondern eben auch ein Börsenplatz von internationalem Rang. Speziell in den 20er, 30er, 40er Jahren ist das die Hochzeit im Grunde der Frankfurter Börse, eben im Geschäft mit Staatsanleihen.
Und wie kam es dazu, dass Frankfurt vor allem für diese Anleihen so wichtig war?
Nun, Frankfurt hat dieses Geschäft sozusagen seit den 1770er Jahren an sich gezogen. Das hat sehr stark mit dem Bankhaus Bethmann zu tun, die im Wesentlichen die Staatsanleihen für den österreichischen Staat auf den Markt gebracht hat, für die Habsburger. Und das war ein großes Geschäft bis eben in die napoleonische Zeit, wo dann die kriegerischen Wirren große Probleme sozusagen gebracht haben, auch mit mehr oder weniger dem Staatsbankrott der Österreicher. Und nach 1815 geht es langsam wieder los. Und dann entwickelt sich dieses Geschäft sehr stark, weil eben auch durch die Kriege ein großer Finanzbedarf bei den Staaten da ist. Und auch aufgrund dieser historisch sehr starken Verbindung von Frankfurt zum Kaiser, zu Österreich, ist es auch im Grunde zu erklären, dass eben hier die Aktie der Österreichischen Nationalbank hier als erstes mit notiert wird. Denn die ist im Grunde erst 1816, 1817 vorläufig gegründet worden. Ab 1818 notiert sie erstmals an der Wiener Börse. Und aber schon kurze Zeit später ist es so, dass sozusagen ein Drittel ungefähr der Aktien insgesamt in drei anderen ausländischen Plätzen, in Augsburg, in Frankfurt und in Amsterdam, für diese Aktien notiert ist. Und eben in Frankfurt, und das auch lange Zeit, also auch in den 1850er Jahren, finden wir die Aktie der Österreichischen Nationalbank durchaus noch am Platze notiert.
Wie muss man sich diesen Handel mit den Aktien damals vorstellen? Also heute gibt es ja elektronische Systeme, man tippt einen Auftrag in den Computer ein. Wie lief das damals ab?
Nun, das wird so gewesen sein, dass als schriftlich Aufträge an die Bankhäuser oder vielleicht an die Makler, wenn man eben die direkt kannte, meistens aber wahrscheinlich an die Banken, weil die Banken eben auch die Aktien als solche häufig verwahrt haben, gerichtet hat und die Banken setzen dann sozusagen diesen Kaufauftrag an der Börse über die Makler in der Regel um.
Genau, dann funktioniert das, wie Angebot und Nachfrage halt funktionieren. Dann muss man eben, wenn man kaufen will, jemanden finden, der verkauft und dann muss man sich über den Preis einigen und auf der anderen Seite ist es genauso. Wenn man verkaufen will, muss man einen Käufer finden und da man das eben nicht selber tut, beziehungsweise nicht selber tun kann, hat man eben die Makler, die dann dort eben gleichzeitig handeln und die Preise letztlich festsetzen.
Das ist im Grunde gar nicht so arg anders als heute, weil heute kann ja auch niemand direkt an der Börse handeln, jetzt privater Anleger, nur Teilnehmer. und gehen dann wiederum, jetzt hier im Parketthandel zumindest, gehen dann über den elektronischen Weg zum Makler.
Ja, es ist ein bisschen anders, weil es auch sozusagen durchaus wilde Makler gegeben hat, Winkelmakler hießen die. Und das hatte auch ein bisschen damit zu tun, dass vielfach eben der Börsenplatz noch offen war, nämlich eben nicht in einem abgetrennten Raum, wo man Leute rein- oder rauslassen kann, sondern dass er vielfach sozusagen vor dem Börsengebäude einfach stattgefunden hat.
Ja, das war unter freiem Himmel, das darf man nicht vergessen. Und insofern ist das nicht so einfach zu regulieren gewesen. Es ist ein Konflikt, den wir beobachten können zwischen den, wenn man so will, zugelassenen amtlichen Maklern und denen, die das auf eigene Faust betrieben haben. Wann ist der Konflikt wirklich vorbei, erst Ralf?
Ich glaube, das ist in dem Moment, wo man die neue Börse gewesen, ne? baut. Also, ja. also das Haus Braunfels ist sozusagen genau. lange Zeit am Liebfrauenberg lange Zeit sozusagen der Ort der Börse, beziehungsweise davor im Freien. Das wird aber dann schon um 1800 vielfach zu klein, nicht wegen Aktien, sondern wegen Staatsanleihen. Und dann, als die neue Börse kommt in den 1840er Jahren, die dann auf sozusagen neben der Paulskirche zu stehen kommt, dort kann man sozusagen natürlich sehr viel besser regulieren, weil wir da auf einmal einen großen Börsensaal genau, haben, der natürlich sozusagen abtrennbar ist. Und genau, die IHK-Saals kurz oben drüber.
Der erste geschlossene Handelssaal in Frankfurt, das ist eben nicht 1820 gewesen, sondern deutlich später. Und erst da kann man dann den Zugang, wenn man so will, zum Markt dann auch wirklich regulieren.
Ab wann waren die amtlich dann?
Das ist schon weit vor 1800 gewesen sozusagen, dass es vereidigte Makler gegeben hat. Es hat Wechselordnung schon, ich glaube, im 17. Jahrhundert
gegeben. Ja, auf jeden Moment Fall. Auf jeden Fall wahrscheinlich sogar älter.
Aber das hat halt sozusagen nicht ausgereicht, um andere, diese Winkelmakler, außen vor zu lassen.
Was bedeutet denn Winkel?
Ja, das ist ein Begriff, sagt man heute noch.
Ne? Winkeladvokat, das ist eben eine in der älteren Sprache des, wenn man so will, legitimen und legalen Handwerks und Geschäfts und Gewerbes. Da gab es eben die Zugelassenen und es gab die, die auf eigene Kosten das gemacht haben. Die hießen je nachdem Böhnhasen oder Fuscher oder in dem Punkt eben Winkelmakler. Das sind so zeitgenössische Begriffe, die sich, Ralf meinte, sagt es ja gerade schon, in der Umgangssprache erhalten haben. Nicht unbedingt immer nur lobend. Ne?
Also ist es eigentlich sowas wie heute wäre das ein Schwarzmarkt, oder?
So ist das.
Sie haben es angesprochen, in Frankfurt waren die Aktien eher untergeordnet. Man hat sich sehr stark auf Anleihen fokussiert. Ich habe mal nachgeschaut, in den 1830er Jahren gab es dann aber auch schon erste Großprojekte, Infrastrukturprojekte, die in Frankfurt finanziert wurden über die Ausgabe von Aktien. Eines der großen war die Finanzierung der Taunus-Eisenbahngesellschaft von Frankfurt nach Wiesbaden. Können Sie uns dazu was erzählen?
Ja, das war die zweite Aktie, die sozusagen am Markt platziert wird. Und das hat sozusagen richtig Action gegeben. Das kann man sich heute wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen. Ich habe Ihnen auch ein Zitat mitgebracht. Das ist aus den Frankfurter Jahrbüchern vom 28.03.1837. Und das lese ich einfach vielleicht mal kurz vor. Kaum war in der Frühe die Bekanntmachung erschienen, kaum war das Wort Eisenbahnaktien vernommen worden, als sich auch sogleich die Eisenbahnwut einfand, eine Krankheit, deren kontagiöser Charakter nicht zu bezweifeln steht, nachdem sie in wenigen Stunden nach ihrem ersten Erscheinen fast sämtliche Einwohner schon ergriffen hatte. Der erste Andrang zum Einzeichnen geschah größtenteils von Bankiers, Kaufleuten, Privaten und Begüterten, kurz von Personen, die gezeichneten 10.000 Gulden auch einzuzahlen vermocht hätten aus eigenen Mitteln. Dann kam die Schar der Spekulanten. Das Gedränge wurde stärker, der Kampf hitziger. Man musste nicht nur Mäntel und Oberröcke zurücklassen, sondern bald auch Fetzen von jedem Kleide. Bald kam noch die bunte Menge aller hiesigen Gewerbetreibenden dazu und endlich viele ausgesendete Helfer und Helfershelfer, Schiebkercher, Lehrlinge, Auslaufer, Handwerksburschen, welche eine Prämie von 3 bis 6 Krontalern zugesichert war, wenn sie sich durchdrängen und mit lesbarer Schrift ihren oder einen aufgegebenen Namen in die Liste eintragen konnten. Es ist nicht leicht zu verkennen, welchen Kräften und Fähigkeiten hier die Konkurrenz eröffnet wurde. Nicht Spekulation, nicht Unternehmung, nicht Geldmittel kamen in Betracht, sondern lediglich ein starker Arm und eine tüchtige Faust. Soweit sozusagen wirklich zur Zeichnung des Aktienkapitals, wo man dann eine Promesse auf wenigen Talern sozusagen Einzahlung bekam, was dann hinterher berechtigte, eben diese Aktie zu erwerben, wobei die meisten Leute, die sozusagen eben nicht eigentlich das Geld hatten, diese Aktien zu zeichnen, im Wesentlichen schon darauf spekulierten, dass diese Promessen im Wert in kurzer Zeit steigen würden. Das ist im Grunde Teil dieses allgemeinen Eisenbahnfiebers in Deutschland, der im Grunde ausbricht, nachdem die Nürnberg führte Eisenbahn, die ja die erste Eisenbahn in Deutschland war, sofort große, gute Gewinne gezeichnet hat und sofort Kursgewinne der Aktie hervorgerufen hat. Und deswegen sozusagen haben wir jetzt so eine wirkliche Spekulationswelle, die dazu führt, dass hier auch diese Promessen, diese Scheine für eben beim Zeichnen der Aktie sozusagen sofort auch gehandelt werden und auch mit massiven Aufschlägen gehandelt werden.
Das war eine richtige Börse. Das ist bisher bis in die Gegenwart so. Der eine oder andere erinnert sich ja noch an die Börsengänge der Telekom, wie schnell das überzeichnet gewesen ist und was das bedeutet hat. Wenn man für die angekündigten Kurse dann ein Stück ergattert hat, das konnte man dann, wenn man Glück hatte, sehr schnell wieder verkaufen und mit erheblichem Gewinn wieder verkaufen. Und das ist für die Eisenbahnfinanzierung im 19. Jahrhundert eigentlich sehr gut belegt. Das ist nicht nur ein Phänomen, das es in Frankfurt gibt, auch an den anderen deutschen Regionalbörsen hat man genau die gleiche Tendenz. Also insofern ist es auch ganz lehrreich, sich damit zu beschäftigen, weil die Leidenschaften, die die Börse hervorrufen kann, keineswegs sehr neu sind, sondern die finden wir schon ausgeprägt im 19. Jahrhundert.
Also das ist sozusagen auch eine Parallelität zur Spekulation mit Tech-Werten, die wir heute sehen. Das war ja damals Hightech-Industrie, Eisenbahn.
Das ist Risikokapital at its best. Gar natürlich, keine Frage, denn Eisenbahnen sozusagen sind ganz was Neues und klar, die Nürnberg-Fürth hat ja sozusagen sofort Gewinn gemacht, aber man hatte unterschätzt sozusagen, dass das eben nur eine kleine Eisenbahn war, mit wenigen Kilometern, alles im Flachen zwischen Nürnberg und Fürth. Also
die erste Fernbahnstrecke in Deutschland war die Verbindung von Leipzig nach Dresden, fünf Jahre später, und die schlägt derart ein, dass, wie gesagt, hier vom Eisenbahnwahn oder Schwindel oder
die Rede ist. Ja, aber die Schwierigkeiten bei Leipzig-Dresden waren schon hoch. Da musste schon zugeschossen werden zu dem vorher festgesetzten Aktienkapital. Und da kühlt das Ganze schon danach ein wenig ab. Man merkt, oh, so einfach ist da nicht, wenn ein paar Brücken gebaut werden, wenn das Gelände nicht so optimal ist und so weiter. Aber das sind sozusagen Wellen, die sozusagen bis in die 50er Jahre hinein.
Aber die erste Eisenbahnlinie, die man nicht am Markt finanziert bekommt, ist die Preußische Ostbahn nach Königsberg. Da finden sich dann keine Anleger dafür, weil man der Auffassung war, da fährt eigentlich niemand und der wirtschaftliche Verkehr auf dieser Bahn, der wird auch nicht so besonders sein, sodass man das nicht finanzieren konnte und der Staat einspringen musste.
Und hatten die Recht, die Anleger?
Hatten Recht, definitiv, natürlich. Also der Ertrag einer Eisenbahn, das ist wie heute bei allen Infrastrukturmaßnahmen auch, hängt von der Intensität der Nutzung ab. Mhm. Wenn Sie viel Personenverkehr haben, wenn Sie viel Güterverkehr auf der Strecke haben, dann können Sie entsprechende Umsätze erzielen und dann entsprechend Ihre Kapitalkosten finanzieren und vielleicht einen Gewinn ausschütten. Wenn da gelegentlich mal ein Bäuerchen in Sakhafer entlang fährt und ansonsten da nicht so richtig viel los ist, das ist klar, das spielt eine große Rolle.
Sie haben es vorhin schon angesprochen, das erste Frankfurter Börsengebäude wurde erst 1843 eröffnet, an der Paulskirche, existiert heute nicht mehr. Können Sie was zu den Heimatorten der Börse sagen in Frankfurt? Jeder kennt noch das aktuelle Börsengebäude, in dem wir uns auch gerade hier
befinden. Ja, das ist eine der zentralen Bauten, die für Frankfurt in den 1870er, 80er Jahren dann ganz typisch werden, als die Stadt die Schmach der Annexion durch Preußen einigermaßen verdaut hat und man dann ja auch vom preußischen König einen Teil der Summen, die man abgenommen bekommen hat, wieder zurückbekam, hat man gezielt versucht, unter Mumm von Schwarzenstein die Stadt repräsentativ zu erweitern, zu bauen. Da ist der Eiserne Steg, da ist der Bahnhof, da ist der Frankfurter Hof und da zählt eben auch das Börsengebäude dazu, das zu einem der Zentralbauten des neuen Frankfurt geworden ist. Eingeweiht ist es, glaube ich, irgendwann Anfang der 1880er Jahre. Und es war ein repräsentatives, großes Haus, das nach außen zeigen sollte, wir sind ein bedeutender Börsenplatz, der von seiner Architektur und Symbolik, bis heute ist das zum Teil noch zu erkennen, bereits eine globale Dimension haben sollte. Die Figuren im Eingangsbereich der Börse verkörpern ja die unterschiedlichen Weltteile. Und in der Börse selber, die sehr prunkvoll, sehr groß angelegt war, wollte man eben zeigen, dass Handel, Wandel, dass das weltumspannende Größen sind, weltumspannende Bedeutung hat. Und das hat das Gebäude auch wieder gespielt. Das tut es heute leider nur noch von außen.
War das damals auch so, dass Frankfurt zu der Zeit schon eine bedeutende Weltbörse war?
Ganz ohne Frage. In Frankfurt, Ralf Banken hat es gesagt, war der Handel mit internationalen Anleihen von sehr, sehr großer Bedeutung. Der Handel mit Eisenbahnwerten bekam große Bedeutung. Industriewerte spielen in Frankfurt nicht so die große Rolle. Es kommen aber im Laufe der Zeit Anleihen aus dem Ausland hinzu. Ich glaube, die erste amerikanische Eisenbahnanleihe, die hier gehandelt wird, das ist in 1850er Jahren der Fall gewesen.
1849 haben wir die erste US-amerikanische Staatsanleihe, die hier gehandelt wird. Und von Frankfurt aus gehen wirklich Hunderte von Millionen Gulden rüber über den Teich in die USA und finanzieren dort Staaten, Bundesstaaten, nicht nur den Bund, sondern auch die Bundesstaaten. Städte haben hier sozusagen Anleihen aufgelegt und auch die Eisenbahn, sowohl in Form von Aktien. Ich glaube, Ende der 50er Jahre oder Mitte der 50er Jahre haben wir 13 Eisenbahnaktien hier notiert und sehr viel mehr noch Anleihen, zum Teil auch als Prioritätsanleihen. Und da geht wirklich sehr viel rüber. Frankfurt ist neben, glaube ich, London und Paris der zentrale Kapitalmarkt, von dem im Grunde das Geld von Europa aus in die USA gebracht wird.
Man darf nicht unterschätzen, es gab eben auch über die familiären Beziehungen der Frankfurter Bankiers und der Frankfurter Bankhäuser intensive Kontakte nach Frankreich, nach Großbritannien, in die USA. Bekannt ist sicher, oder man kann ein Beispiel nennen, der Fall der Speyers, die hier in Frankfurt ein Bankhaus hatten, die in London eine eigene Bank besaßen und die eine große Bank in New York betrieben haben. Und die haben natürlich untereinander sich auch jede Menge an Geschäft vermittelt und dabei selbstverständlich auch den Kapitalmarkt, also die Börse, in Anspruch genommen.
Kann ich mir das dann so vorstellen? Amerikanischer Bundesstaat legt hier eine Anleihe auf, um Eisenbahn oder was auch immer zu finanzieren. Dann fährt ein Schiff mit dem ganzen Geld, was die Bürger von hier eingezahlt haben, rüber in die USA. Und irgendwann fährt ein Schiff wieder zurück mit den Dividenden oder mit den Zinsen bei einer Anleihe. Oder stelle ich mir das jetzt falsch vor?
Das ist vielleicht so, die physische Geldbewegung würde ich jetzt vielleicht in dem Punkt nicht so sehen, sondern man arbeitete mit befreundeten oder kommanditierten Bankhäusern zusammen.
Okay.
Und auf die Weise hat das dann funktioniert. Das konnte so weit gehen nebenher, dass in Frankfurt eben auch man versucht hat, amerikanischen Bürgerkrieg zu bezahlen, zu finanzieren. Ja. Es gibt Versuche beider Seiten, sowohl der Nordstaaten als auch der Südstaaten, hier in Frankfurt über bekannte Bankhäuser oder über Bankhäuser, zu denen Beziehungen bestanden, Anleihen zu platzieren und auf diese Weise dann eben Geld in den Bürgerkrieg oder Geld für den Bürgerkrieg zu mobilisieren, was im Übrigen auch gar nicht erfolglos war.
Also weil Versuche heißt ja eigentlich, es hat nicht funktioniert, oder?
Das war nicht erfolglos.
Okay. Ja, die Nordstaaten haben vor allem ihr Geld
aus Frankreich. Ich glaube, es gibt eine Südstaatenanleihe, aber die war nicht besonders bedeutend.
Mhm. Und wer waren die Investoren damals hier in Frankfurt? Wer brachte das Kapital auf?
Das ist sozusagen, da muss man Frankfurts Stellung im deutschen Markt sehen. Es ist im Wesentlichen der süddeutsche Markt, der hier auf Frankfurt orientiert ist. Und Frankfurt ist ja bis 1866 Guldengebiet gewesen, eben nicht Talergebiet wie im Norden, wie in Preußen, sondern Guldengebiet ist die Währung. Und dorther kommen im Wesentlichen die Kapitalien aus süddeutschen Staaten, die auch eher sozusagen vielfach österreichisch waren, wie die Frankfurter selbst und nicht so stark preußisch. Und daher kommen die ganzen Kapitalien, die nach Frankfurt fließen. Aus Frankfurt selber kommt natürlich auch Geld, das ist klar, aber natürlich nicht in dem Maße, dass das Ganze wirklich hätte finanziert werden können.
Das Börsensystem in Deutschland ist ja sehr regional gewesen. Sie haben in Wien, Sie haben in Berlin, Sie haben in Köln, Sie haben in Hamburg, Sie haben in Bremen, Sie haben in Düsseldorf, Sie haben in Essen, ich weiß nicht wo, in Stuttgart, überall Börsenplätze. In Mannheim gab es Börsenplätze, die sich zum Teil spezialisiert haben auf bestimmte Bereiche, die naheliegenderweise mit Mannheim eben der Schiffsverkehr und andere Dinge zu tun hatten. Und Frankfurt ragt dadurch da etwas heraus, weil es eben aufgrund seiner staatsrechtlichen Stellung bis 1866 eigener Staat und wegen der Finanzierung, die es im internationalen Staatsanleihengeschäft gehabt hat, eben ein sehr bedeutender Ort war. Da ging sehr, sehr viel Geld durch. Das war sehr liquide, sehr fluide, was hier passierte. Und von daher war natürlich das anlageinteressierte Publikum an diesen Orten interessiert, wo man die guten Anleihen zu entsprechenden Kursen und zu entsprechenden Bedingungen erwerben konnte. Ich glaube außerdem, so arm ist Frankfurt ja sicher nicht gewesen. Die Stadt selber besaß schon den einen oder anderen Gulden, der nicht auf die hohe Kante oder unter die Bettdecke gelegt wurde, sondern den man in die Börse brachte.
Und welche Auswirkungen hatte sozusagen der Verlust dieser Eigenständigkeit Frankfurts durch die Annexion Preußens und auch später durch die Gründung des Deutschen Reiches auf diesen Standort der Börse?
Man muss sagen, dass Frankfurt bis in die 1860er Jahre hinein sehr stark von der Dezentralität der alten deutschen staatlichen Organisation gezehrt hat. Es gab eigentlich kein Zentrum. Das politische Zentrum war in gewisser Hinsicht immer Wien gewesen, aber durch den preußisch-österreichischen Gegensatz war das doch sehr stark relativiert zwischen Wien und Berlin. Die unterschiedlichen Staaten, Ralf hat das angesprochen, die waren eher österreichisch orientiert, Preußen war eher ungeliebt, Preußen hatte auf der anderen Seite aber die besseren wirtschaftlichen Argumente, Preußen machte eine liberale Handelspolitik, Preußen hatte die großen Zentren der Industrialisierung, die Steinkohlevorkommen, all das findet sich in Preußen und insofern entsteht mit Preußen, mit dem neuen Reich, das Preußen dann ja doch weitgehend bestimmt, eine Art Sog, in dem Berlin immer mehr zum Zentrum wird. Zum Finanzzentrum nach und nach auch. Ein großes Industriezentrum ist es, wird das politische Zentrum. Dort müssen alle großen Einrichtungen, Banken und Vertretungen ihre eigentlichen Entscheidungsgremien haben. All das führt dazu, dass Berlin immer bedeutender wird. Und im Ergebnis führt das auch dazu, dass die neuen Industrieaktiengesellschaften, die in großer Anzahl seit den 1850er, 60er Jahren auftauchen, in der Tendenz immer mehr auf die große Berliner Börse hin orientiert sind, während Frankfurt seine traditionellen Fähigkeiten pflegt, aber in diesem Bereich eine eher geringere Bedeutung hat.
Ja, es ist bis 1914 wirklich auch weiterhin ein internationaler Platz, verliert aber sozusagen in der Rangfolge nicht nur gegenüber Berlin, sondern auch gegenüber anderen internationalen Plätzen, nicht den deutschen Plätzen, an Bedeutung. Wobei man sagen, dieser Strukturwandel setzt schon im Grunde mit der Eisenbahnfinanzierung ein, in den 1830er, vor allem 1840er Jahren. Und das hat was damit zu tun, dass nicht damit was zu tun, dass, wie häufig in der Literatur behauptet, die Frankfurter Bankiers so risikoavers gewesen sind, nicht so diese Aktie wollten etc. Es stimmt schon, dass sozusagen die süddeutschen Investoren, Frankfurt vielleicht inklusive, eher konservativer sind und die Spekulationswellen haben auch Frankfurt in den Krisen 57 oder 73 nicht ganz so stark erreicht wie anderen Plätzen, wie in Berlin zum Beispiel. Aber der Grund ist letzten Endes was anders gewesen. Das Problem ist, dass alle drei großen süddeutschen Staaten, Baden, Bayern und Württemberg, ein Staatsbahnsystem hatten und damit fielen sozusagen der eigentliche Markt für die Frankfurter Bankiers, wo man eben Eisenbahn finanzieren konnte, fielen weg. Man hat Eisenbahnen finanziert, vor allem die Bethmanns waren da sehr aktiv, die Rothschilds etwas weniger. Und man hatte aber sozusagen gar nicht so viele sozusagen Eisenbahnlinien, die man finanzieren konnte. Und das Gleiche gilt dann ab den 1850er Jahren auch für sozusagen Emissionen im Industriebereich, dass Industrieunternehmen an die Börse gebracht wurden. Denn in Süddeutschland haben wir sehr wenig Aktiengesellschaften und wenn da welche waren, dann sind die häufig auch sozusagen von Frankfurter Bankiers durchaus an die Börse gebracht worden. Das sind dann Unternehmen, die nicht mehr ganz so bekannt sind, Maschinenfabriken, zum Beispiel in Karlsruhe, in Darmstadt oder Spinnereien, Webereien sozusagen auch im Süddeutschen, die sind durchaus an die Börse gebracht worden, aber da gab es sehr viel weniger Versicherungen und Banken wurden auch sozusagen in Frankfurt vielfach notiert.
Aber man kann es sehr schön im Kontext der Gründung der Deutschen Bank sehen, die ja 1870, ganz passend jetzt 150 Jahre her, gegründet worden ist. Da ist das Frankfurter Kapital sehr, sehr stark beteiligt. Die Frankfurter sind die größten einzelnen Kapitalgeber für die Deutsche Bank und das zeigt ja ganz deutlich, dass man der festen Auffassung gewesen ist, dass Berlin eine wesentliche Funktion übernehmen wird. Die Deutsche Bank hat ja ihre Zentrale in Berlin gehabt, dass da eine wesentliche Funktion übernommen wird. Und dadurch entsteht, Ralf hat es genannt, dieses Gefälle, das peu à peu dazu führt, dass in der Berliner Börse mehr Geschäft, mehr Liquidität vorhanden ist. Und das hat dann ja einen, wenn man so will, sich selbst tragenden Effekt, der sich dann im Laufe der Zeit noch weiter verstärkt. Aber die Frankfurter waren eben, wie das Beispiel Deutsche Bank zeigt, immer von Anfang an dabei.
Wie viele Unternehmen standen denn auf dem Kurszettel in diesen Zeiten ungefähr?
Frankfurt Aktiengesellschaft, Industrieaktiengesellschaft nicht, sondern
ja, viele. Das setzt in Frankfurt im Wesentlichen sozusagen ab den 1880er Jahren ein, wo wir erst sozusagen Anfang der 80er haben wir, ich glaube 20 Zukunft. So und ja. Das verdreifacht sich dann sozusagen auf 80 oder vervierfacht sich auf ungefähr 80 und das hat was mit dieser zweiten Industrialisierungswelle zu tun, weil, hatte ich ja schon hingedeutet, der Bedarf an Industrie sozusagen Finanzierung war im Süddeutschen eher geringer vor 1850, 1860, das setzt aber sozusagen eine zweite Industrialisierungswelle, also Maschinenbau sehr viel stärker, Chemie und auch die Elektroindustrie nach 1880 ein. Und hier sind die Frankfurter sozusagen durchaus relativ stark mit dabei. Sie finanzieren zum Beispiel die Degussa, heute die Evonik, beziehungsweise die Metallgesellschaft. Solche Unternehmen werden durchaus hier auch von den Frankfurtern an die Börse gebracht und finanziert. Also da sind sie dabei, da sind sie überhaupt nicht in risikoavers und durchaus bei der Industriefinanzierung dabei. Aber das hat was mit den strukturellen Dingen zu tun, nämlich sozusagen die Schwerindustrie, also Eisen, Stahl plus Bergbau. Das ist alles sozusagen eher im Preußischen und das geht eher alles nach Berlin.
Das ging zu Anfang im Köln, Düsseldorf und dann gehört das relativ schnell nach Berlin. Ja. Und dann kommen die großen Finanzwerte dazu, die aus naheliegenden Gründen sich in Berlin konzentrieren. Und wenn die Deutsche Bank, die Dresdner, die Commerzbank, die Diskontogesellschaft, Berliner Handelsgesellschaft, wenn die finanzieren, dann geht das natürlich zunächst über den Finanzplatz Berlin. Das ist, glaube ich, ganz eindeutig. Und insofern sind die ganz großen Fische, die AEG, etwa als einer der größten Finanzierungsfälle der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, das sind dann klassische Dinge, die in Berlin stattfinden.
Das heißt, Frankfurt verliert so ein bisschen Anschluss an den großen Aktienmarkt durch Berlin, durch die politischen Gegebenheiten, bleibt aber eine wichtige Börse für Anleihen, vor allem international.
Und auch Frankfurt ist ein wichtiger Ort im deutschen, aber auch im internationalen Kapitalmarkt. Nur ist eben unter der Dynamik des Kaiserreiches eine andere Gewichtung eingetreten. Berlin entwickelt sich schneller, umfangreicher. Dort ist das Geschäftsvolumen einfach deutlich größer und das geht schneller. Aber dass Frankfurt verlieren würde, könnte man bestenfalls im relativen Sinne sagen, dass man eben sich nicht so schnell entwickelt, wie das in Berlin der Fall gewesen ist. Aber die Kapitalmarktfunktionen werden hier alle wahrgenommen, zumal ein großer Teil der Frankfurter Banken eben ganz wichtige Akteure gewesen sind. Die Namen sind ja gefallen worden, gefallen Bethmann, Rothschild, ich habe von den Speyers gesprochen, das ließe sich ja sehr schnell leicht verlängern.
Goldschmidt, Erlanger und so weiter.
Ja. Hauch, Aufhalte, alles hier. Ja. Ja.
Also 1914 ist Frankfurt, kann man sagen, der zweite internationale Börsenplatz überhaupt in Deutschland und auch der zweitwichtigste nach Berlin, weit vor den anderen Provinzbörsen, das kann man sicherlich festhalten.
Genau.
Und dann beginnt der Erste Weltkrieg 1914, welche Auswirkungen hat dieses Ereignis auf die Börse?
Ja, der Erste Weltkrieg ist für die Entwicklung der Kapitalmärkte in Deutschland ein sehr großes Problem gewesen. Zunächst, die Börsen sind ja eine Zeit lang geschlossen, dann werden sie wieder aufgemacht, aber die Finanzierung der Unternehmen über die Kapitalmärkte verliert ganz stark an Bedeutung. Die großen Banken können faktisch nicht mehr als Finanzmarkt, als Kapitalmarktagenten handeln. Die machen hier alles. Es gibt eine schöne Studie eines meiner Studenten, der über das Geschäft der Bethmanns während des Ersten Weltkriegs gehandelt hat. Die hatten vorher im Wesentlichen internationales Publikum, das hier Anleihen gekauft hat, nationale, internationale Art. Das war im Grunde genommen völlig gleichgültig. Die wurden von den Bethmanns verwaltet und entsprechend dann gemanagt. Das fällt alles weg. Das kann man noch ein bisschen verwalten, aber der Zugang zu Kapitalmärkten in Paris, in London, in anderen Orten der Welt ist nicht mehr da. Man sitzt auf den Dingen, die noch da sind, die kann man noch kaufen und verkaufen. Das ist aber ein ganz kleines Geschäft. Neugeschäft taucht nicht mehr auf. Die Kapitalmarktseite ist mehr oder weniger eingeschlafen. Und was man noch machen kann, ist, man kann Kriegsanleihe verkaufen, also deutsche Staatsanleihe versuchen zu platzieren und sich hier und dort auf die eine oder andere Weise durchzuschlagen. Aber das ist für die Kapitalmärkte, glaube ich, ein überaus düsteres Kapitel gewesen.
Ja, und das hält an, nicht? Das ist ja nicht nur im Krieg, sondern
kannst du danach weiter? Ja, das geht nach dem Krieg wieder, geht das ja weiter. Man kommt in gewisser Weise nur unter großen, schwierigen Bedingungen wieder in die großen internationalen Finanzierungen hinein. Zu Anfang eigentlich im Grunde genommen gar nicht. Man will es dann stärker seit der Mitte der 20er Jahre und kann auch über Geldmarktgeschäfte, über andere Kapitalmarktgeschäfte wieder zurückkehren. Aber eine wirkliche Rückkehr gemessen an den Bedingungen der Vorkriegszeit findet da nicht statt. Und das trifft Frankfurt natürlich dann in der Tat sehr hart, weil man konzentriert war oder weil man eine seiner Stärken hatte im Bereich der internationalen Anleihen und der internationalen Anleiheplatzierung. Das ist dann für die Börse hier in Frankfurt sicher eine ganz, ganz schwierige Zeit gewesen. Und für die Banken, die damit ja eng verbunden waren, genauso. Die Großen in Berlin, die schaffen das in die eine oder andere Weise, wieder rauszukommen, ins internationale Geschäft hineinzugehen. Aber da machen sich dann die Größenunterschiede schon ganz deutlich zum Nachteil von Frankfurt bemerkbar.
Wo hat in der Zeit dann das internationale Geschäft stattgefunden? USA, England?
In den USA, in London zunächst. Aha. London hat mit allen Mitteln versucht, an seine Position als Zentrale der Weltfinanz in den 1920er Jahren wieder anzuknüpfen, hat es aber aufgrund der wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Landes, aufgrund der Probleme mit der Pfundaufwertung und anderen Dingen, mit der Funktionsweise des Goldstandards nicht richtig geschafft. Nein, der große Hotspot der internationalen Börsen, des Kapitalmarkts, auch des Geldmarkts in der Zwischenkriegszeit, das wird New York, das ist gar keine Frage. Man sollte allerdings auch Paris nicht unterschätzen. Weil das anlegende Publikum.
Die sind ordentlich potent. Ne?
Weil man sollte Paris nicht unterschätzen. Einmal, weil das Land immer noch eine relativ große Vermögensposition hat. Und zum anderen hat die französische Regierung im Gegensatz zur englischen sich sehr geschickt in den Goldstandard der Nachkriegszeit wieder hinein manövriert zu deutlich abgewerteten Kursen. Frankreich wird Gold Importeur und hat eine relativ starke Stellung in der internationalen Finanz, vielleicht die zweite nach New York, während London die ganze Zeit um die eigene Bedeutung kämpft und Berlin eben und Frankfurt die politischen Lasten zusätzlich eben noch schultern müssen.
Stichwort Goldstandard, 1923, Hyperinflation in Deutschland. Welche Auswirkungen hatte das auf die Börse? Ich meine, für Anleihen ist das sicherlich nicht sehr positiv ausgefallen. War das bei Aktien anders? Konnte man mit Aktien zumindest die Hyperinflation etwas überstehen?
Ja, sicherlich, klar. Das sind Effektenbesitz ist immer gut. Wenn Sie Geld haben, ist das nicht so schön. Also wenn Sie Geldtitel hatten, also Geldgeber waren, Darlehensgeber waren, dann standen Sie hinterher, als aus einer Billion Papiermark eine Rentenmark wurde. Ja, und auch die Schulden und ähnliche Dinge so umgestellt wurden, da standen Sie natürlich mit leeren Taschen da. Wenn Sie aber ordentlich gekauft hatten, AEG, Siemens, Krupp oder was auch immer, dann waren natürlich die Kursschwankungen vorhanden, die auch da waren, aber die Substanz ist erhalten geblieben.
Ich habe irgendwo gelesen, es sind ungefähr 25% Verluste sozusagen auf die besten Kurse irgendwie gewesen nach der Inflation.
Aber bei den starken Schwankungen,
ein Totalverlust, ne?
Und 25%, wenn Sie, das kann man verlieren, Tesla hat das jetzt an einem Tag verloren, das geht auch an einem nächsten Tag dann wieder hoch. Also die Kursschwankungen sind natürlich dabei, wenn Sie Effekten besitzen, wenn Sie Aktien besitzen. Aber Aktienbesitzer als Sachwertbesitzer, könnte man auch sagen, haben mit der Inflation eigentlich in der Summe weniger Probleme gehabt als Menschen, die auf Geldtiteln saßen, die sie dann abschreiben mussten.
Mhm. Das heißt, wieder ein negativer Punkt für Frankfurt als Anleihebörse eigentlich.
Ja, ich glaube vor allem diese sozusagen Verlust der internationalen Stellung ist es, was
das
ist.
Das ist also der entscheidende
Frankfurt
Punkt, genau.
Sinkt mehr oder weniger dann in den 30er Jahren zu einer der deutschen Provinzbörsen ab. Es ist nicht mehr die Stellung von 1914 als der zweite Platz hinter Berlin, sondern es ist nur noch als einer von vielen deutschen Provinzbörsen. Und ganz bezeichnet ist, 1934 werden die deutschen Börsen ja zum Teil zusammengelegt. Ich glaube, aus 21 werden 9. Und Mannheim wird sozusagen der Frankfurter zugewiesen. Und die Frankfurter Börse heißt nicht mehr Frankfurter Börse, sondern Rhein-Mainische Börse. Und da deutet sich das Ganze ja schon mal an. Also Frankfurt hatte sozusagen, jeder kannte den Bankplatz Frankfurt, aber wo ist Rhein-Main sozusagen? Das ist jetzt einem Ausländer nicht sofort irgendwie zu verkaufen. Das zeigt so ein bisschen das Hinabsteigen. Also wirklich der wirklich starke Bedeutungsverlust, anders als sozusagen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Aber was ist in der Zeit mit der Berliner Börse passiert? Konnte die sich behaupten?
Die Berliner Börse konnte sich als Börse der großen Industriewerte behaupten. Als internationaler Geld- und Finanzmarkt war Deutschland völlig unergiebig, weil das Land verschuldet war. Es musste Nettokapital importieren, um die eigene Leistungsbilanz auszugleichen. Deshalb musste man die Zinsen hier sehr hoch halten. Und das führte dazu, im Goldstandard dann dazu, dass lange Zeit sehr viel amerikanisches Kapital nach Deutschland strömte. Aber der deutsche Kapitalmarkt war für internationale Anleger völlig uninteressant, weil man hier einfach viel zu wenig mobilisieren konnte. Der Kapitalexport vor dem Ersten Weltkrieg war aus Deutschland nicht ohne Bedeutung. Der war relativ groß, aber die Masse dieser Anlagen war verloren gegangen. Nach 1923 war man sowohl institutionell behindert, in den internationalen Beziehungen tätig zu werden, als es fehlt auch schlicht die Substanz. Aus einem verarmten Land, wie wollen Sie da Kapital exportieren? Das war sehr, sehr schwer. Und man musste im Gegenteil versuchen zu kriegen, was man bekommen konnte, und hat das im Wesentlichen durch amerikanische Anleihen ins Land selber geholt. Wie weit Frankfurt als ein primärer Ort amerikanischer Anleihen gedient hat, das kann ich jetzt aus dem Kopf gar nicht sagen.
Das endet im Wesentlichen schon in 1890.
Endet schon in 1890.
Das hängt ja auch stark mit der Stellung der USA zusammen, die genau sozusagen um 1900 vom Gläubigerland im Grunde auch zum Kapitalexporteur ein Stück weit werden.
Ja, also
kein ausländisches Kapital jedenfalls mehr gebrauchen als solches.
Dann wird das ganz massiv, aber Frankfurt ist dann auch nicht der Ort, über den dann der Kapitaleinstrom primär erfolgt, sondern das geht dann vor allen Dingen über Berlin, Berliner Banken und die großen Häuser dort, die dann die Kredite vermitteln.
Ja, und ab 1931 haben wir aufgrund sozusagen der Devisenbewirtschaftung und der sozusagen Schwierigkeiten, überhaupt Kapital jeglicher Art zu exportieren, sozusagen die Situation, dass die Börsen im Grunde von den, abermals wie im Krieg, von den internationalen Märkten schlichtweg abgeschlossen werden. Genau. Man kann halt, wenn man irgendwie was in ausländischer Währung bezahlen muss oder will, muss man Anträge stellen, der Staat sagt ja oder nein. Das ist dann auch ein Lenkungsinstrument der nationalsozialistischen Regierung gewesen. Man ist faktisch ab 1933, 1934 spätestens mit dem neuen Plan von Schacht abgeschlossen von den ausländischen Kapital- und Geldmärkten.
Genau, das führt über einen eigentümlichen Umweg nochmal zu einer Aufwertung, nicht unbedingt der Frankfurter Börse, aber von einigen Frankfurter Bankhäusern, die insofern sie eben Kapitalimport vermittelt hatten, nachdem dann 31 die Rückzahlung des importierten Kapitals nicht mehr möglich war, mussten ja Stillhalteabkommen geschlossen werden zwischen den Gläubigern, die in Amerika, in Frankreich, in Großbritannien, wo auch immer saßen, und denen in Deutschland, die das Geld bezogen hatten und die jetzt nicht zurückzahlen konnten oder wollten. Das ging einfach nicht mehr. Und in diesen Stillhalteabkommen spielen Frankfurter Banken schon eine wichtige Rolle noch, die bis weit in die 30er Jahre hinein dann anhalten, um zu erreichen, dass die ausländischen Gläubiger nicht mit allen möglichen Mitteln das kündigen und dann die Kreditfähigkeit vollständig zusammenbricht. Es ist bemerkenswert, das ist ja erst saniert worden, dieser gesamte Bereich mit dem Schuldenabkommen.
In London.
In London 1953.
Genau. Okay. Mhm. So spät. Mhm.
Ja, ja. Das ist die gesamte Auslandsschuld des Deutschen Reiches, die bestand ja weiter und die war auch 1945 nicht verschwunden. Als 1948 die Währungsreform kommt, da ist man zwar dazu in der Lage, die deutsche innere Staatsverschuldung mit einem Strich zu beseitigen, das hat man ja auch getan, aber die äußere war ja weiter da. Und die äußere bestand aus ganz unterschiedlichen Quellen. Wir sprachen davon, also Reparationsschulden gab es, aber Kapitalimporte, die nicht bedient worden waren und ähnliches mehr. Und das musste dann im Paket verhandelt und ausgeglichen werden. Und das ist die sicher große Verhandlungsleistung von Hermann Josef Abs gewesen, das hinzubekommen 1953.
Ja, da war, glaube ich, noch bei der KfW, dachte ich.
Da war noch bei der Kredit- und Schuldenwiederaufbau,
genau. Ja. Ja, ja. Sie haben es angesprochen, Zeit des Nationalsozialismus, 1933, 1934 verliert sozusagen die Börse eigentlich die wirtschaftliche Bedeutung für die Finanzierung der Industrie.
Absolut, so, ja. Ja. Das kann man so sagen. Im Grunde wird die Börse mehr und mehr reguliert und auch sozusagen in die staatliche Wirtschaftspolitik eingebunden und gesteuert. Das gelingt auch ziemlich gut. Wir haben natürlich zuerst überhaupt keine größeren Emissionen. Das sind noch sozusagen die Nachläufe der Weltwirtschaftskrise, Emissionen von Industriewerten. Was aber sozusagen jetzt die Börsen flutet, sind natürlich die Staatspapiere jeglicher Art. Ab 1935 kommen wieder die Reichsanleihen, bis dann sozusagen die Leute übersättigt sind davon, Ende 38, Anfang 39. Danach werden sozusagen Schatzanweisungen überall untergebracht, vielfach gar nicht über die Börse, sondern im direkten Verkehr. Die sogenannte geräuschlose Kriegsfinanzierung, das sozusagen bei Sparkassen, bei den Banken, Versicherungen,
genau.
Sozialversicherungen, einfach sozusagen die Dinge direkt platziert werden, ohne sozusagen den Umweg über die Börse. Und im Grunde der ganze Finanzmarkt wird beherrscht von im Grunde verschiedenen Formen dieser Staatsfinanzierung. Und nur wenige Emissionen und von Industriewerten oder anderen Versicherungen und dergleichen über den Markt, über die Börsen findet überhaupt noch statt, die auch immer weiter reguliert werden. Also nicht nur weniger Börsen, sondern auch sozusagen weniger Makler und mehr Regulierung, dies und jenes. Wir haben dann zum Beispiel 34 das Anleihestockgesetz, wo die Unternehmen verpflichtet werden, nicht mehr als 6% auszuschütten, beziehungsweise 8% unter bestimmten Bedingungen. Und das, was man sozusagen darüber eigentlich ausschotten wollte, kam in einen Anleihestock hinein, der nicht ausgeschüttet wurde, sondern einfach nur angezahlt wurde und irgendwann mal sozusagen ausgezahlt werden sollte und dann auch im Krieg irgendwie ein Stück weit aufgelöst wurde, aber auch eher zugunsten so von Staatstiteln etc. Also wir haben eine ganze Menge Reglementierung und das geht im Grunde bis zum Ende des Krieges immer rigider, dass die Börsen versucht werden, in den Griff zu kriegen und jegliche Kursschwankungen etc. gerade im Bereich der Aktien zu vermeiden.
Man muss es ganz eindeutig sagen, der Nationalsozialismus war kapitalmarktfeindlich. Nicht zuletzt, weil das eine Welt war, die man nicht politisch kontrollieren konnte, also hat man sie ausgetrocknet. Ja, mit allen Mitteln, Ralf hat davon angesprochen, dass es einfach unattraktiv war, den Kapitalmarkt zu benutzen, um ein Unternehmen zu finanzieren. Sowohl für die Anleger als auch für die Unternehmen war das unattraktiv. Und man hat das dann auf andere Weise gemacht. Also diese Austrocknung war natürlich dann ganz handfest und war von großer Bedeutung für alle Börsenplätze, aber eben für Frankfurt besonders.
Ja, für die 30er Jahre hat man es so gemacht, dass steuerlich es sehr attraktiv war, sozusagen über Gewinne sich weiterhin zu finanzieren. Genau. Und das ist genau sozusagen auch im Rahmen erstmal der Arbeitsbeschaffung gewesen, dass da sehr günstige Bedingungen für Investitionen vorhanden waren. Und das haben die Unternehmen sehr stark genutzt, auch weil die Gewinne in dieser Zeit spätestens ab 35, 36 recht dicker gesprudelt sind.
Starke Zunahme, mehr klar.
Muss man sich das vorstellen, während dem Krieg gab es da noch Börse? Hat er die noch offen? Wurde da noch gehandelt?
Ja, sicherlich, klar. Die Börse ist geschlossen worden.
Die ganze Zeit offen. Sie wird dann ab 41, 42 immer stärker reglementiert, zum Beispiel mit Kursstopp und dergleichen und verschiedenen anderen Instrumenten, mit Verringerung der Börsentage überhaupt, wo gehandelt werden konnte, wo, was letzten Endes dafür führt, dass sich auch wieder so eine Art von schwarzer Markt, wie groß der ist, weiß man, glaube ich, nicht wirklich.
Nee, da sollte wirklich mal Forschung zu angesetzt werden.
Aber den gibt es natürlich, weil die Leute natürlich irgendwie doch kaufen und verkaufen wollen. Vor allem wahrscheinlich kaufen, aber da weiß man, glaube ich, wenig.
Das ist ganz schwierig. Wir wissen aus der Zeit des Ersten Weltkriegs, über die Bethmann Bank ist, wie gesagt, diese Studie erstellt worden. Da wissen wir, dass es viele Anleger gab, die dort Vermögenswert hielten. Wenn die Geld brauchten, dann wollten die das natürlich verkaufen. Also es gibt ja auch Menschen, die brauchen Geld für irgendwas aus irgendeinem Grund. Die möchten dann eben Verkaufshandlungen machen. Und das war während des Ersten Weltkriegs gar nicht so wenig. Ich nehme an, eine entsprechende Nachfrage und ein entsprechendes Angebot wird es auch während des Zweiten Weltkrieges gegeben haben. Und von daher, aber das ist eine interessante Frage. Müsste man mal eine Studie zu schwarzen Kapitalmärkten im Nationalsozialismus ansetzen? Ich kenne jedenfalls keine. Nee, kennst du eine?
Ich auch nicht, nein.
Die Frankfurter Börse wurde dann aber doch geschlossen Anfang 1945 und hat aber dann als eine der ersten Börsen im Herbst 1945 schon wieder eröffnet. Wie muss man sich das dann vorstellen, dass dann man schließt an einfach an das Frühjahr 1945 und handelt weiter, obwohl der Krieg verloren ist, Frankfurt von Amerikanern besetzt ist?
Naja, also wir sitzen hier im Gebäude der Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main. Die haben Ende März die Arbeit eingestellt, als klar war, dass die Amerikaner kommen werden. Das Gebäude besetzen, der Hauptgeschäftsführer hat sich bei der Reichsbank-Leitstelle hier vorher noch ordentlich mit Bargeld versorgt, hat den Beschäftigten das Geld gegeben, hat gesagt, hier habt ihr den Lohn für die nächsten 14 Tage, danach kommt er wieder ordentlich zur Arbeit. Und selbstverständlich sind die wieder ordentlich zur Arbeit gekommen. Das Deutsche Reich geht unter und der Nazispuk ist zum Glück vorüber. Aber das heißt ja nicht, dass die funktionalen Bestandteile des Lebens hier sinnlos geworden wären, dass die Unternehmen nicht mehr arbeiten müssten, dass sie nicht mehr finanzieren müssten, dass es keine Börsen, keine anderen Dinge mehr geben müsste. Das ist ganz ohne Frage vorhanden. Das große Problem ist eben, dass die Börse letztlich keine wirklich Kapitalmarktfunktionen wahrnehmen konnte, sondern zunächst einfach einen kleinen Handel an- und Verkauf von Aktienwerten betrieben hat, der Anlegern und anderen dazu verholfen hat, dann Positionen zu liquidieren, um ihre eigene Situation entsprechend regeln zu können. Das sind also kleine Anfänge, aber im Grunde genommen macht man weiter, wie das eben vor dem Ende der Börse Anfang 1945 der Fall gewesen ist.
Und Angebot und Nachfrage nach wie vor weiterhin, wie heute auch, die Preisbestimmer?
Selbstverständlich.
Mhm. Wobei das Problem natürlich die Reichsmark ist, ne? Das war, die ist halt nichts mehr wert.
Mhm. Das ist eben ein bisschen das Problem, dass die Reichsmark, offiziell herrscht Preisstopp und man darf, also man hat keine offene Inflation, aber unter der Hand weiß man natürlich, dass man nicht, wenn man 10 gute AEG-Aktien hat oder 10 gute Siemens-Aktien oder irgendwas hat, dass man das für diese bunten Zettel dann abgibt. Also insofern muss man diese Dinge natürlich dann alle berücksichtigen, dass im Börsengeschäft eine erhebliche Rolle gespielt hat, dass da eher Handel stattfindet, dass Tausch stattfindet, dass man eben Positionen gegeneinander austauscht. Aber es gab auch Menschen, darf man nicht unterschätzen, die einfach Bargeld benötigten. Denn sie hatten zwar ihre Rationierungen, ihre Karten, da konnten sie mit ins Geschäft gehen, aber zahlen mussten sie natürlich auch. Von daher gab es einen gewissen Bargeldbedarf und wenn man den auf diese Weise befriedigen konnte, hat man das getan.
Und wie lief das dann weiter mit der Umstellung auf D-Mark? Die Aktien mussten dann ja irgendwie umgestellt werden von Reichsmark, nachdem die D-Mark eingeführt waren. 1948 gab es da, wie lief dieser Prozess ab? Man musste ja die Unternehmen das irgendwie überführen dann in diese neue Welt sozusagen.
Ja, das ist ja das Bemerkenswerte an der Währungsreform gewesen, dass alle Forderungen und alle Guthaben, die man hatte, die wurden die monetären Guthaben, die man hatte, die wurden umgestellt von 100 zu 6,5. Alles andere blieb aber 1:1.
Das heißt, war ein gutes Geschäft, wenn man Aktien hatte.
Ja, es war ein gutes Geschäft, weil man dort nichts verlor. Das hat dann der Gesetzgeber auch gesehen und hat danach dann die entsprechenden gesetzlichen Rahmenbestimmungen im Kontext des sogenannten Lastenausgleichs gemacht. Das heißt, dass die Besitzer von Aktien, von Sachwerten, von anderen Dingen das hinterher deklarieren mussten. Unternehmen mussten bereits in der Eröffnungsbilanz die entsprechenden Angaben machen und je nachdem, ob man hoch oder niedrig bilanzierte, wurde man dann entsprechend zu den Lastenausgleichsmaßnahmen herangezogen, die dann zu einer Art staatlich bedingte Umverteilung gewesen sind. Das heißt also auch, die Besitzer von Vermögenswerten von anderen sind jedenfalls nominell in diesen Abwertungsprozess hineingekommen, auch wenn das natürlich nicht das Ausmaß hatte, was das für Geldwertbesitzer besaß. Eben eine faktische Enteignung hat bei Aktionären und bei Unternehmen und anderen nicht stattgefunden.
Also auch hier war die Aktie wieder wie bei der Hyperinflation auch ein gutes Mittel, Kapital ja, durch alle Krisen zu bringen.
Könnte fast so ein bisschen sarkastisch sagen, Sie haben in Deutschland nichts falsch gemacht, wenn Sie bei der Gründung in den 1860er Jahren sich eine BASF-Aktie gekauft haben, die es heute noch wert. Und das hat durchgehalten. Auch die waren mal bei der IG Farben drin, aber die gingen da rein, die kamen da wieder raus. Die haben eigentlich die ganze Zeit über gezahlt und abgesehen von 1923, da zahlt die IG nicht, und abgesehen, glaube ich, von 1944, 45, 46, als man nicht gezahlt hat, haben die auch immer ordentlich ihre Dividende gezahlt. Nicht immer in der gleichen Höhe, das ist klar, das ging rauf und runter, aber das war schon, wenn man so will, eine kluge Entscheidung, wenn man das gemacht hat.
Und konnte die Frankfurter Börse dann in den Anfangsjahren der Bundesrepublik wieder an die Funktion anknüpfen, die sie früher hatte als Finanzierung für Wirtschaft, für Anleihen, für Aktien?
Das ging so langsam in diese Richtung, aber man darf dabei nicht vergessen, dass Ralf hat es ja für die Zeit des Nationalsozialismus bereits angesprochen, dass unter den spezifischen Bedingungen des noch nicht internationalisierten deutschen Kapitalmarktes es für die Unternehmen günstiger war, zumal bei den sehr günstigen Steuersätzen in der Nachkriegszeit, sich durch einbehaltene Gewinne zu finanzieren. Das, was wir heute als Deutschland AG kennen, nämlich die überaus enge Verbindung von Hausbank und Unternehmen und deren Überkreuzverflechtung, das hat ja sehr viel auch mit der Finanzierung des Wirtschaftswunders zu tun, die im Wesentlichen nicht über die Kapitalmärkte gegangen ist, sondern die im Wesentlichen über diese Wege, die ich hier gerade angedeutet habe, gelaufen ist, dass man die hohen Investitionsquoten und die großen Investitionsprojekte und Ähnliches mehr auf diese Weise realisiert hat. Von daher sind die 50er, 60er, 70er Jahre eigentlich keine wirklich ganz gewaltigen Börsenjahre, wo man sagen könnte, das geht jetzt total nach oben und das wird sehr stark, sondern das kommt erst peu à peu langsam wieder in Gang.
Trotzdem gab es schon mal so eine Volksaktie, wie später die Telekom, gab es schon mal früher die Volkswagen-Aktie?
Ja, Volkswagen, das ist ein Schlag. Preussack gab es auch, ja. Es war eines der großen Probleme, dass ja aus der Zeit des Nationalsozialismus sehr viele Unternehmen staatlich geworden waren. Das hat man entweder nonchalant gemacht wie die Österreicher, die sich das alles unter den Nagel gerissen haben, nach 1945, oder man hat versucht, das in der einen oder anderen Weise aufzulösen, hat die Preussack und VW sind schöne Beispiele dafür, wie ehemals staatliche Unternehmen dann dadurch, dass man sie in Volksaktien verwandelt, sozusagen in den Streubesitz überführt werden sollen. Da spielen die Börsen natürlich eine Rolle. Aber
das ist eine kurze Bewegung um 1960, die nicht wirklich lange anhält. Genau. Nicht? Und wenn man sozusagen schaut, glaube ich, geht das erst richtig mit den Aktien wieder Ende der 70er, Anfang der 80er im größten Maßstab los. Und dann wird es tatsächlich eher sozusagen eine Bewegung, die auch größere Schichten der Bevölkerung umfasst. Dann, was man sozusagen nicht gleichsetzen darf, das 19. Jahrhundert, auch die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, da sind die Aktienbesitzer jetzt nicht irgendwie der normale Arbeiter oder auch der kleine Gewerbetreibende, sondern das sind schon Leute, die auch gut verdienen, die auch ansonsten schon Vermögen haben. Das ist sicherlich ein grundsätzlicher Unterschied, dass heute sozusagen auch der Arbeiter in der Fabrik bei VW sozusagen ohne Probleme die Aktien von VW halten kann. Genau.
Na, die öffentliche Finanzierung, das hat man seit den 1950er Jahren gemacht, dass neben Steuern und Beiträgen ist das im Wesentlichen über Anleihen gelaufen, die aber gar nicht über die Börse gegangen sind. Jeder kennt das aus diesen Rowald-Bändchen früher, nicht, wenn du ein kluger Kerl bist, kaufst du Kommunalanleihen, Pfandbriefe und Kommunalobligationen und Ähnliches mehr. Ist ein großer Teil, ist über die Sparkassen, über die Volksbanken und so weiter direkt vermarktet worden. Da waren keine Börsenkurse oder ähnliche Dinge im Spiel. Das kommt alles in der Tat erst sehr viel später. Das hat was mit der Öffnung der Kapitalmärkte in den 1970er Jahren zu tun, mit der Aufgabe des Wechselkursmechanismus von Bretton Woods werden ja auch die Kapitalverkehrskontrollen aufgehoben. Dann muss Kapitalzustrom nach Deutschland nicht mehr von der Bundesbank genehmigt werden und ich weiß nicht was alles, was da eine große Rolle spielt, und dadurch wird das aufgewertet. Das angelsächsische, vor allen Dingen das amerikanische Vorbild spielt eine große Rolle. Dort ist der Kapitalmarkt immer bedeutend gewesen. In Deutschland war das bis 1914, danach, da haben wir darüber gesprochen, war das nicht mehr der Fall. Das kommt jetzt auf. Wir haben die gesamte Restrukturierung der Unternehmen im globalen Kontext. Das nimmt ja in den 70er, 80er Jahren nimmt das ja sehr stark zu, dass Unternehmen neu aufgestellt werden. Die bekanntesten Beispiele sind sicher wieder die aus den USA, General Electric und andere, die sich dann total verändern. Da kommen aber sehr schnell die Banken und die Börsen, die Kapitalmärkte ins Spiel, die dann der Ort werden, an der diese Form der Restrukturierung stattfindet. Und das ist etwas, was bieten die amerikanischen Banken eben auch in Deutschland an. Und die deutschen Banken sind dann ab einem bestimmten Zeitpunkt gezwungen, da mitzumachen. Und sie stellen dann fest, Kapitalmarktgeschäfte, was man heute dann weitestgehend Investmentbanking nennt, das ist unter Umständen sehr viel lukrativer als das, was man so im klassischen Bereich der Industriefinanzierung und der Außenhandelsfinanzierung und anderen Dingen gemacht hat. Und dadurch werden dann eben natürlich auch die Börsen wieder sehr stark aufgewertet. Das geht, Ralf hat es gesagt, in der Tat, aber hier eigentlich in den 1980er Jahren erst richtig los. Nimmt dann allerdings im Kontext der Globalisierung sehr rasch Fahrt auf.
Wie muss man sich die Entwicklung der Börsen im Westen Deutschlands vorstellen zu der Zeit? Frankfurt ist ja heute die größte, wichtigste Börse in Deutschland.
Das ist der eigentliche Punkt, der in der Frankfurter Börsengeschichte, der Zeitgeschichte der Börse, große Rolle spielt, ist die Tatsache, dass in der Berliner Börse 1945 salopp gesagt der Russe sitzt. Da ist keine, in dem Sinne, Börse mehr möglich. Der West-Berlin ist zwar nicht, da sitzt der, um in dieser Redeweise, die man mir bitte nachsieht, zu bleiben, der Amerikaner, der Franzose und der Engländer, aber börsenmäßig ist Berlin raus aus dem Geschäft. Das ist völlig klar. Und die Frage ist, wer beerbt das? Das ist im Übrigen 1945, 1949 gar nicht so eindeutig. Ja, Frankfurt verliert die Konkurrenz um die Hauptstadt, die nach Bonn geht. Hamburg spielt eine große Rolle, Düsseldorf spielt eine sehr, sehr große Rolle. Frankfurt ist für den südwestdeutschen Raum sicher wichtig, aber auch München ist nicht ohne Bedeutung. Das ist dann peu à peu etwas, das sich durchsetzt. Und ich glaube, was man überhaupt nicht überschätzen darf, ist die Tatsache der Banktürme. Mit den Banktürmen entsteht das erste Mal auch architektonisch symbolhaft sichtbar so eine Art neues Zentrum. Man entscheidet sich dann, man hat das Glück, dass die Bundesbank nach Frankfurt kommt und man hat dann einen Sog für die Banken, die aus Berlin weg sind, wo gehen wir hin? Aber die Commerzbank, bis die ihren Sitz nach Frankfurt verlegt, das dauert bis in die 60er Jahre oder in die 70er sogar.
Ich glaube, offiziell ist der Sitz sozusagen noch viel länger in Düsseldorf, genau. Aber ab 1970 oder 1972, ich weiß es nicht genau. Ist sie sozusagen wirklich hier vor Ort mit der Zentrale da.
Aber der Und die Entscheidung, dass die großen Banken hier hinkommen, ist meistens die Entscheidung für ein Hochhaus in Frankfurt. Und damit wird das auch architektonisch zum Ausdruck gebracht. Und das alles führt dann dazu, dass hier der Sog entsteht, der nach 1870 Berlin so stark gemacht hat, der dreht sich dann um und der kommt dann zu Frankfurt hinzu. Da trifft alles zusammen, was das Geschäft attraktiv macht und größer macht. Und wenn das einmal eingetreten ist, dann ist das etwas, was wir in der Wirtschaftsgeschichte self-sustaining growth nennen, also selbsttragendes Wachstum. Das geht dann so weiter. Und der Frankfurter Fall kann bestätigt das auch sehr schön. Es wird ein Ort, an dem im Grunde genommen alle Kapital- und Finanzmarktdienste dann in den 1980er Jahren erbracht werden können. Man wächst so schnell, dass man zeitweilig träumt, man könnte London überholen.
Und dann führt man auch die Digitalisierung an, den elektronischen Handel in Frankfurt. Das ist auch nochmal ein wichtiger Schritt in der Börsengeschichte. Revolutioniert sozusagen den Handel nochmal neu. Haben Sie da noch eine Einschätzung dazu, was sozusagen diese Digitalisierung, dieser elektronische Handel was das nochmal bedeutet hat für den Finanzplatz Frankfurt oder auch insgesamt für die Börsen?
Ja, die Digitalisierung hat ja sehr viele, sehr unterschiedliche Gesichtspunkte. Zumeist wird sie interpretiert im Zusammenhang mit der Finanzkrise als Mittel der Spekulation, als Mittel der Verschleierung oder Verschiebung von Finanzgeschäften. Mit einem Mausklick wird irgendeine Zweckgesellschaft eingerichtet, irgendeine Bilanzbegradigung wird vorgenommen, irgendein Sondervermögen eingerichtet und ähnliches mehr. Das ist sicher ein Punkt, der da eine gewisse Rolle spielt. Aber das Wesentliche ist eben das, dass der eigentliche an Orte gebundene Börsenverkehr, dass der verschwindet. Wir haben von Haus Braunfels und wir haben von der ersten Börse gesprochen. Da mussten Menschen physisch miteinander umgehen. Da musste man laut rufen. Das gibt es ja an bestimmten amerikanischen Börsen, ich glaube in Chicago bis heute, dass die Leute da rumstehen und laut rufen und sich die Kurse zurufen und ähnliches mehr. Das ist durch die moderne Technik weitgehend substituiert worden.
Ja, wir sind gerade durch den leeren Börsen.
Genau, ich glaube, wegen
Corona leer, sondern das ist ja schon seit längerem.
Ein menschengebundener Handel findet nur noch da statt, wo sehr geringe Summen bewegt werden und wo es Nischengeschäft gibt und sowas. Es gibt das schon noch, aber der Massenhandel ist im Wesentlichen auf diese Weise von Maschinen übernommen, substituiert worden. Hat man lange Zeit die Angst gehabt, das kann außer Kontrolle geraten, es kann durch Computerfehler zu gewaltigen Abstürzen ähnlichen führen. Das ist ein oder zweimal in der Tat auch der Fall gewesen, aber insgesamt haben sich diese Systeme bewährt. Gemessen an den Umsätzen, gemessen an der Reibungslosigkeit, gemessen an den Kosten, die da abgelaufen sind, hat das, glaube ich, doch eine wirklich revolutionäre Bedeutung gehabt. Eine gewisse Dematerialisierung des Prozesses. Man könnte von daher auch sagen, ist Frankfurt in gewisser Weise uninteressant geworden. Das macht jeder Internetknoten, könnte das heute machen.
Diesen Internetknoten muss jemand betreiben. Und da so sind sie wieder bei einer Börse.
Genau.
Und jetzt mal aus Anlegersicht ist es natürlich ein durchaus zu begrüßender Prozess, weil das Kaufen und Verkaufen von Wertpapieren einfach demokratischer geworden ist im Sinne von einfacher, günstiger, billiger, leichter erreichbar,
völlig in Ordnung,
für jeden zugänglich.
Genau. Das Geschäft ist einigermaßen sicher, das ist schnell, das ist transparent. Und die Frage eben, wo findet das jetzt statt? Und Sie haben darauf hingewiesen, natürlich ist der Internetknoten, der hat auch eine materielle Seite, eine regionale, handfeste Seite. Ich glaube, das ist hier irgendwo in der Nähe von Frankfurt, ist dieses gewaltige Ding.
Frankfurt selber ist der größte Internetknoten.
Genau, und das führt dann auch wiederum, dass, wenn man so will, selbst die Digitalisierung die Bedeutung von Frankfurt nicht zurückgenommen hat, sondern durch den Zuzug der Europäischen Zentralbank und durch weitere Hochhäuser und Ähnliches mehr hat sich die Stadt heute faktisch zum nicht mehr änderbaren deutschen Finanz- und Kapitalmarktzentrum entwickelt. Das ist architektonisch derart dominant, das macht auch Frankfurt, das macht auch Düsseldorf oder Hamburg, Frankfurt nicht nach, in absehbarer Zeit.
Ja, ich glaube, die Provinz... Börsen in Deutschland, die haben wirklich massiv verloren. Das ist, die spielen ja nur wirklich
gar genau. Das ist, das könnte man sagen, ist der nächste Punkt in der Digitalisierung. Das mit der Xetra-Geschichte, da kann man das vielleicht am besten, am deutlichsten machen, dass da die alten Regionalbörsen eigentlich keine große Rolle mehr spielen, sondern dass das dann alles auf eine Plattform oder auf einen Ort zuläuft, an dem das abgewickelt wird.
Der aber die Nischen freilässt. Also das
geht nicht anders.
Immer wieder
klar.
Nicht vergessen, dass in den Nischen eben es andere Plätze sind, jetzt andere Börsenplätze auch, oder aber man hat Referenzmodelle, dass man einen anderen Heimatmarkt hat von dem Wertpapier und dann ist es hier wiederum die Nische. Ja.
Genau. Und ich glaube, aber ich weiß es nicht genau, es wurde mir mal vor einigen Jahren, als ich hier eine Führung im Börsengebäude machte, auch erzählt, dass es noch Bereiche gibt, in denen, wenn man so will, Kurse händisch gemacht werden. Ich weiß nicht, ob das heute noch der Fall ist, aber wenn geringes Geschäft ist oder wenn wenig Teilnehmer im Markt sind, dann ist es unter Umständen vielleicht gar nicht anders möglich, als so zu verfahren. Aber es ist eine Frage, die können Sie wahrscheinlich besser beantworten als ich.
Es gibt noch Bereiche des Handels, wo noch Menschen eingreifen und aktiv noch im Handel noch teilnehmen, wo der Computer nicht die Ausführung komplett alleine übernehmen kann. Das gibt es noch. Das sind ungefähr 3% des Handels, bei denen man noch Personen hat, die wirklich noch auch sich mit dem Handel beschäftigen müssen, damit er reibungslos ablaufen kann. Das gibt es schon noch. Und wir haben ja jetzt einen großen Bogen geschlagen von 1820 bis Xetra. Haben Sie vielleicht abschließend so eine Einschätzung? Gibt es denn auch Dinge, die sich eigentlich nicht geändert haben seit damals? Was eigentlich immer noch so Sachen, die sich wiederholen, die gleich geblieben sind, wir haben davon gesprochen, Risikokapital, Eisenbahnwerte damals, heute ist es Tech, Tesla, Elektromobilität, was auch immer, Wasserstoffindustrie. Gibt es so Kontinuitäten im Börsengeschäft?
Das Auf und Ab auf jeden Fall.
Das Auf und Ab gibt es auf jeden Fall und man muss eben einfach sehen, die spekulativen Leidenschaften im Menschen werden auf diese Weise eben angereizt. Die sind da. Die zu bestreiten wäre, glaube ich, falsch. Das geht vom Tulpenschwindel in der Mitte des 17. Jahrhunderts bis heute in irgendwelche Blasen und andere Dinge hinein, die menschliche oder bei manchen Menschen, bei nicht wenigen, glaube ich, ist die Bereitschaft, sich auf spekulative Dinge einzulassen, vorhanden. Und das bringt natürlich die Börsen in gewisser Weise in einen schlechten Ruf, obwohl das Spekulieren ja so falsch gar nicht ist. Das ist der Versuch, sich in gewisser Weise für die Zukunft einzurichten, heute ohne zu wissen, was dann in der Zukunft wirklich passieren wird. Also ist ein solches Verhalten ja nicht wirklich abzulehnen. Die Börse führt eher dazu, könnte man sagen, dass diese Spekulationsbereitschaft der Menschen nicht ins Irrationale abgleitet. Das kann es natürlich da auch tun. Aber wenn wir die Zeit nehmen, bevor es die Börsen gab, also das 18. Jahrhundert, Dann haben wir für Deutschland, da könntest du sicher auch gleich noch was zu sagen haben, eine Spielleidenschaft, einen Lottowahn, der von unglaublicher Bedeutung gewesen ist. Die Stadt Frankfurt legt ja selber mehrere Lotterien auf. Alle Fürstenhäuser legen hier Lotterien auf. Und überall, wo man durch Stadt und Land geht, laufen die Lottoverkäufer herum und verkaufen den Menschen Lose. Ein große Lose, ein Achtel, ein Sechzehntel Los und ich weiß nicht was alles. Und die gesamte Bevölkerung beteiligt sich an dieser Form der Spekulation. Also von daher glaube ich, die spekulative Leidenschaft, die ist etwas, was die Börsen begleitet vom ersten bis zum heutigen Tag. Das ist auch nicht schlimmer geworden.
Ja, und natürlich auch unterschiedliche Strategien. Der eine, der sozusagen auf den kleinen Spekulationsgewinn, den schnellen, setzt und der andere, der halt langfristig investiert. Also da haben wir das auch. Das ändert sich nicht. Es gibt die Leute, die halt kaufen und lang das sozusagen ins Depot legen und dann auf die Dividende schauen und lange darauf warten, bis dann wieder verkauft wird. Und den anderen, der halt schnell wieder verkauft, sobald er halt den kleinen Gewinn erzielt oder den größeren vielleicht auch. Nicht? Und nicht an langfristig interessiert sind. Aber ich glaube, was sich eher ändert im Vergleich zu der Anfangszeit, sind zum Beispiel auch die Summen. Denn wir haben keine. Also wir haben wenig Aktien, die dann, was weiß ich, mit 10.000 Euro pro Stück bezeichnet werden. Und man sieht ja immer wieder, dass wenn Aktien zu wertvoll werden, dass sie sozusagen auch immer einen Aktiensplit haben und dann wieder zurückgeführt werden, sodass im Grunde auch größere Teile der Bevölkerung sich kleinere Aktienpakete kaufen können und nicht nur sozusagen eine Aktie, was weiß ich, für 2.000, 3.000 Euro sich leisten können. Solche Sachen. Und damals ist es eben so, dass das Stückelungen sind von 1.000, 5.000, 10.000 Gulden oder Talern. Und häufig ist es damals auch so, dass bei den frühen Industrieaktiengesellschaften das gar nicht sozusagen die im Handel waren. Na, das ist heute auch eine. Das ist gar nicht so. Also es gibt das Beispiel eines der ältesten deutschen Aktiengesellschaften, die Dillinger Hüttenwerke im Saarland, in der Anfangszeit gar nicht gehandelt werden, sondern wo im Grunde die Form der Aktiengesellschaft eigentlich nur eine Möglichkeit ist, sozusagen Verwandte, Bekannte an einem Unternehmen zu beteiligen und den Transfer dieser sozusagen Anteile auch gut irgendwie sozusagen über Erbschaften zu ermöglichen. Und die werden gar nicht gehandelt als solches.
Nee, aber es gibt schon 1873 den heute nicht mehr gebräuchlichen Begriff der Milchmädchenhause. Das ist eben so, dass wenn die Börsen heiß laufen, dann kommen auch die sogenannten kleinen Leute und legen unter Umständen noch was an. Vor Spekulationsfieber ist niemand gefeit.
Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Das zieht sich durch die zwei Jahrhunderte des Aktienhandels hier in Frankfurt. Die Spekulation, unterschiedliche Strategien und was ich jetzt auch noch mitgenommen habe, wenn es ganz besonders hart kommt, ist es nicht schlecht, Sachbesitz zu haben in Form von Aktien.
Ja, vielen Dank, Herr Plumpe, Herr Banken, für das schöne Gespräch zum Thema 200 Jahre Aktienhandel. Hat mich sehr gefreut.
Ja, wir bedanken uns ebenfalls, ne, Ralf?
Ja, natürlich.
Tun wir, machen wir.
Vielen Dank.